Deutschlandfunk. Der Tag.
Also mir wird der Aiwanger gerade unsympathischer, weil er sich so störrisch und so uneinsichtig irgendwie präsentiert. Ich finde das falsch. Ich würde einen anderen Weg gehen. Aber ich muss auch sagen, also ihn jetzt abzusägen, wenn da nicht noch mehr kommt, nur aufgrund der Faktenlage gerade, das ist too much. Dann ist er der Märtyrer.
So sieht's unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke. Gleich können wir seine Begründung hören, denn es geht wieder um die Flugblattaffäre bzw. den Umgang damit von Hubert Aiwanger. Sie wissen schon.
Auf alle Fälle, ich sage, seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.
Und über die Maßen menschenfreundlich ist unser zweites Thema. Es geht nämlich um Bildung. Aber auch da rutscht Deutschland ab. Zumindest kommt eine Studie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zu genau diesem Schluss. Was man tun müsste, darüber rede ich mit dem Koordinator der berühmten PISA-Tests, also dem internationalen Leistungsvergleich von Schülerinnen und Schülern, Andreas Schleicher. In der Tag an diesem Donnerstag, den 31. August 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Und jetzt müssen wir in diesem Podcast mit einem Disclaimer starten. Ungünstig, geht aber nicht anders. Der Podcast war eigentlich schon längst fertig. Da hieß es, Hubert Aiwanger gibt eine persönliche Erklärung um 16.30 Uhr ab. Die muss natürlich drin sein. Also ich spiele einfach jetzt mal hier die zwei wichtigsten Auszüge rein.
Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht. Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvorderst allen Opfern des NS-Regimes, deren Hinterbliebenen und allen Beteiligten an der wertvollen Erinnerungsarbeit. Die genannten Vorwürfe liegen 36 Jahre zurück. Ich betone nochmals, ich habe das Pamphlet nicht verfasst. Ich distanziere mich in jeder Form von dem ekelhaften Inhalt. Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind. Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Es ist ein negatives Bild von mir in den letzten Tagen gezeichnet worden. Das bin nicht ich. Das ist nicht Hubert Aiwanger.
So, jetzt ist es kurz vor fünf. Gleich geht der Podcast online. Michael Watzke ist nochmal in der Leitung. Michael, du schon wieder. Ändert sich damit irgendwas am Gespräch, das wir vor zwei Stunden geführt haben?
Naja, es ist schon was hinzugekommen. Also wir haben jetzt gerade einen Hubert Aiwanger erlebt, der sich in aller Form entschuldigt hat. Und zwar nicht irgendwie mal so nebenbei, als irgendein Mikro ihm unter die Nase gehalten wurde oder auf Twitter oder in irgendeinem schriftlichen Statement, sondern er hat sich im Wirtschaftsministerium vor die Mikros gestellt und hat gesagt, ich entschuldige mich in aller Form. Ja. Und das tut mir leid. Und das, ich kann ihn jetzt nicht ganz wörtlich zitieren, aber das war nicht richtig. Ja. Das ist schon neu. Das hat er vorher nicht getan und das verändert die Situation, aber es räumt noch nicht alles aus, weil die Fragen hat er noch nicht beantwortet. Und das will er ja jetzt tun, sehr bald, und die dann auch ins Netz stellen, die Beantwortung. Und davon hängt schon noch mal was ab. Aber ich würde schon sagen, das verändert was, denn das hatten wir bis jetzt noch nicht. Ich hätte mir auch, wenn ich hätte gesagt, er hätte vielleicht im selben Atemzug nicht gleich von einer Kampagne reden sollen, aber er hat sich entschuldigt. Das ist wichtig.
Und er bleibt dabei, er sei nicht der Verfasser gewesen des Pamphlets.
Das sagt ja auch ganz klar. Und das ist, ich meine, wenn man ihm nachweisen kann, dass das nicht stimmt, und man muss es ihm auch wirklich nachweisen, dann ist das eine andere Sache. Dann hat er gelogen und dann wäre er nicht zu halten, glaube ich. Aber die Frage ist, kann man ihm das nachweisen? Ist es überhaupt so gewesen? Vielleicht stimmt die Geschichte ja, die er erzählt, dass es sein Bruder war. Wenn wir das nie rausfinden werden, dann kann man ihm das nicht zum Vorwurf machen. Dass er es bereut, dass er den Inhalt dieses Papiers als Pamphlet und schlimm bezeichnet, das hat er jetzt getan. Und das finde ich, da steht uns nicht zu sagen, das ist nicht glaubwürdig. Weil so. Das, wir sind Journalisten, wir sind keine Psychologen. Also, und das war jetzt ziemlich deutlich, fand ich.
Michael, gut, dass du mich nochmal dran erinnert hast. Ich gehe um 5:05 trotzdem auf die Couch. Das sage ich dir. Danke auf jeden Fall jetzt erstmal für diese erste Einschätzung. Mit diesen Voraussetzungen, beziehungsweise mit dem, was du jetzt gesagt hast im Hinterkopf, können wir uns jetzt das Gespräch nochmal anhören, in aller Ruhe, das wir vor zwei Stunden geführt haben.
Wunderbar. Hatte ich auch so noch nicht.
Ja, verrückt.
Großartig.
Ne? Tja, so ist das in dieser Welt. Sie macht nicht das, was der Podcaster sich so ausdenkt. Danke dir. Micha, wir wissen, Markus Söder hat 25 Fragen an ihn zur Beantwortung gestellt. Wir kennen sie nicht. Was wäre denn deine Frage an Hubert Aiwanger?
Ich würde gerne mehr wissen über das Verhältnis der beiden Brüder damals, Helmut und Hubert. Denn davon hängt ab, ob die Aussage, dass Helmut Aiwanger damals wirklich dieses Flugblatt geschrieben hat, ob die stimmen kann. Denn was man weiß, ist, dass Helmut Aiwanger damals ein ganz anderer Typ gewesen sein soll in der Schulzeit als Hubert Aiwanger. Helmut Aiwanger hatte lange Haare. Er sagt, oder Schulkameraden von damals sagen, der habe eigentlich eher immer in der Raucherecke gestanden. Also der sei nicht so sehr als Rechtsradikaler bekannt gewesen. Also das würde mich interessieren. Kann das sein? Und warum steht auf dem Flugblatt wir, wenn es nur Helmut Aiwanger geschrieben haben soll? Also da sind schon noch Fragen offen. Ich glaube aber, dass wenn tatsächlich das jetzt schon alles war, was wir aktuell in der Debatte in Bayern gesehen, gehört oder gelesen haben, also ein Mitschüler, der sich mit Namen dafür verbirgt, dass er gesehen haben will, dass Hubert Aiwanger damals den Hitlergruß gezeigt hat und dass er im Zusammenhang mit einer Reise zu einem KZ, zu einer KZ-Gedenkstätte einen Judenwitz erzählt hat. Und wenn, wie wir heute erfahren haben, in den Schularchiv des Gymnasiums, des Burkhardt-Gymnasiums in Mallersdorf keine Unterlagen mehr vorhanden sind, dann ist tatsächlich die Frage, ob das ausreicht. Markus Söder hat ja gesagt, es darf nichts mehr dazukommen. Er ist derjenige, der am Ende entscheidet, ob noch was dazugekommen ist. Diese Entscheidung wird Markus Söder am Ende niemand abnehmen. Er ist der Ministerpräsident und er muss sagen, mit den Freien Wählern, mit Hubert Aiwanger geht's noch weiter oder, nachdem was jetzt bekannt geworden ist, geht's eben nicht mehr weiter.
Und dann ist aber doch noch dieses Statement, das wir gerade gehört haben von Aiwanger. Er sei seit dem Erwachsenenalter kein Antisemit, ein Menschenfreund und sein Verhalten in der Jugendzeit, oh, hätte man vielleicht so oder so interpretieren können. Was sagt das für dich aus?
Also was mich tatsächlich stört, das sage ich jetzt ganz subjektiv, ist, dass Hubert Aiwanger herunterspielt, was damals war. Und ich glaube, so interpretiere ich auch seine Aussagen, dass er sagt, ich kann mich nicht mehr erinnern oder ich habe keine genaue Erinnerung mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hubert Aiwanger weiß, dass das Verhalten, das er damals in der Schulzeit als 16-Jähriger, ja, das ist lange her und da gelten andere, glaube ich, andere Gesichtspunkte als Erwachsener, aber dass dieses Verhalten schwierig war, ich hätte mir gewünscht, dass er das auch so sagt, dass er sagt, ich bin nicht stolz darauf, was damals möglicherweise war und ich bin heute anders. Mhm. Aber dass er jetzt sagt, mein Verhalten im Erwachsenenalter hat damit nichts mehr zu tun, ja, das mag für manchen komisch klingen, so wie er das sagt. Das ist halt der typische Hubert Aiwanger Sprech und sich als Menschenfreund hinzustellen, ja, das ist vielleicht ein komischer Begriff, aber Tatsache ist, es gibt wenig Menschen, die sagen könnten, es gibt eigentlich keinen, den ich kenne, der sagt, Hubert Aiwanger war auch danach noch Antisemit und er war auch danach noch Rassist und er war auch danach noch ein Menschenfeind. Da gibt es niemanden. Da habe ich bei den Freien Wählern auch im Hintergrund niemanden gefunden, aber auch in gegnerischen politischen Lagern gibt es meines Erachtens niemanden, der sagen könnte, ja, Hubert Aiwanger hat als Antisemit sich geäußert. Die Opposition in Bayern, die Grünen, die SPD, verübeln Hubert Aiwanger seine Rede in Erding, die er dort gehalten hat. Und im Publikum damals waren wohl auch viele AfDler. Er hat dort gesagt, man müsse denen in Berlin mal in den Arsch treten. Und er hat gesagt, man müsse sich die Demokratie zurückholen. Ja, das ist ein schwieriger Satz und er hat ihn nicht vollständig zurückgenommen. Aber aus diesem Satz zu stricken, das ist immer noch der Hubert Aiwanger von 1987, der 17-Jährige, der sich möglicherweise dort mit Hitlergruß und Judenwitzen und vielleicht einem schlimmen Flugblatt damals betätigt hat. Das halte ich für schwierig.
Es gibt ja auch viele, um das jetzt noch mal ein bisschen zu füttern, die sagen, das war in den 80ern nun mal so. In vielen Teilen Deutschlands, gerade in ländlichen Regionen, gerade in Bayern, dass es damals noch eben einen anderen, einen, ja, sagen wir ruhig, laxeren Umgang mit der Nazi-Vergangenheit gegeben habe. Und schon allein deswegen soll man das nicht so hochhängen und von da auf die heutige Zeit also schließen.
Ich war damals Schüler. Ich bin ungefähr die Altersklasse von Hubert Aiwanger. Ich war nicht in Bayern Schüler, ich war in Nordrhein-Westfalen Schüler. Ich war auch in der Schülerzeitung und ich glaube, ich galt auch eher als ein Konservativer. Ich weiß noch, wir sind ja hier in einem Podcast, man kann ja auch offen über seine Vergangenheit reden. Ich habe in der Schülerzeitung damals Philipp Jenninger verteidigt, der damals eine Rede gehalten hat, die dann, und ich finde heute zu Recht, so scharf kritisiert wurde, dass Jenninger zurücktreten musste, weil er gesagt hat, ja, waren denn die Juden nicht auch selber schuld an dem, was im Nationalsozialismus passiert ist? Ich habe das damals auf eine krude Weise verteidigt, weil ich gesagt habe, aber er hat das ja gar nicht so gemeint, sondern er wollte ja sagen, aus der Sicht der damaligen Menschen. Wenn ich das heute lese, denke ich mir, puh, aber möchte ich, dass mir heute noch jemand das unter die Nase hält und sagt, und weil du das als 16-Jähriger so gedacht hast, kannst du dies oder das nicht mehr tun? Mhm. Das halte ich für wirklich schwierig. Und deshalb ist diese Debatte natürlich auch immer, ja, die ist in gewisser Weise vergiftet, weil man aufpassen muss, ob man da nicht zu sehr aus der Vergangenheit ins Heute reinliest. Und wir leben in einem Rechtsstaat, der aus gutem Grund das, was Menschen in der Jugend tun, sogar noch im heranwachsenden Alter, bis zum Alter von 21, durchaus anders interpretiert, als wenn man es als Erwachsener tut. Und ich finde das richtig. Und das muss, egal ob man Hubert Aiwanger mag oder nicht, aus meiner Sicht dann auch für jemanden wie Hubert Aiwanger gelten.
Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also wenn ich jetzt überlege, ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen und wenn da so ein Skandal öffentlich geworden wäre, dass ein Mitschüler eben solche Flugblätter verteilt hätte und sonst eben sich auch eher tendenziell, naja, zumindest hin und wieder mal als rechtsoffen geriert hätte, und später taucht er dann als stellvertretender Ministerpräsident Schleswig-Holsteins auf, da wäre mir zumindest erst einmal unwohl und ich hätte noch so ein oder zwei Fragen an diese Person.
Also ich weiß nicht. Also ich meine, um nochmal, ich glaube, ich bin da deiner Frage vorher ein kleines bisschen ausgewichen, weil du ja gefragt hast, war das damals in Bayern so? Ja. Ich war damals nicht in Bayern, aber ganz ehrlich, dieses Flugblatt, und das ist ja auch der Punkt, deswegen reden wir über die ganze Sache. Wenn es nur ein, in Anführungszeichen, nur ein Hitlergruß eines 16-Jährigen gewesen wäre, dann ist es was anderes als dieses Flugblatt, weil das ist ja schon nochmal ganz anderer Stoff. Und das ist auch nichts, glaube ich, was in Bayern damals üblich war. Das ist schon außergewöhnlich, dass jemand solch ein Flugblatt druckt mit solch schlimmen antisemitischen und rechtsradikalen, neonazistischen Worten. Das geht nicht. Das ging auch damals nicht. Die Schule hat reagiert. Manche sagen, sie hätte noch härter reagieren müssen. Aber Tatsache ist, das sind 16-jährige Schüler. Man hätte ihn auch damals juristisch kaum belangen können, abgesehen davon, dass die Beweislage ja auch schon damals schwierig war. Ein Schulleiter hätte niemals in die Tasche von sich aus reingreifen dürfen und sagen dürfen, mach jetzt mal die Tasche auf und zeig mir, was du da drin hast. Das war auch 1987 nicht erlaubt. Hm. Also es ist eine schwierige Lage. Ich finde, die Schule hat das damals richtig gemacht. Und es gibt keine wirklichen Quellen. Wenn die kommen, dann wäre das was anderes. Aber es gibt keine Quellen, die sagen, hier, Hubert Aiwanger im Alter von 25 während des Landwirtschaftsstudiums oder Hubert Aiwanger mit 30 bei den Anfängen seiner politischen Karriere hat hier ganz schlimme antisemitische oder neonazistische Aussagen getätigt. Da gibt es niemanden. Wenn der kommt, reden wir von einem anderen Spiel. Aber das ist bisher nicht der Fall. Deswegen ist die Sache schwierig.
Aber Michael, was mich tatsächlich noch umtreibt, das ist ein anderer Fakt, beziehungsweise es spielt so ein bisschen mit herein. Die Frage nach den Konsequenzen für Aiwanger, beziehungsweise sein Umgang damit, ist ja das eine und dann die politische Bewertung. Aber natürlich ist diese Information ja berichtenswert. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Mhm. Natürlich ist die Gesinnung, beziehungsweise die frühere Gesinnung eines Spitzenpolitikers in Regierungsverantwortung von gesellschaftlichem Interesse. Sonst würden wir jetzt ja auch nicht so darüber diskutieren. Und trotzdem steht bis weit hinein ins bürgerliche Milieu die Süddeutsche Zeitung jetzt in der Kritik, teilweise stärker als Aiwanger selbst. Jetzt kann man natürlich stilistisch über das ein oder andere sicher streiten, was die SZ geschrieben hat. Aber abgesehen davon, findest du das nicht auch merkwürdig?
Ja, das finde ich merkwürdig. Ich muss gestehen, dass mein erster Impetus, als ich gehört habe, dass da so eine Geschichte kommt, war, wow, 6 Wochen vor der Wahl, warum erst jetzt? Dann habe ich aber aus der Süddeutschen Zeitung erfahren, wie das kam. Und da muss ich sagen, da kann ich die SZ nur verteidigen, weil wenn tatsächlich, so wie es dort kolportiert wird, ein Lehrer von damals dieses Flugblatt herausgeholt hatte, das er wohl noch in seinen Akten hatte, weil er gesagt hat, Hubert Aiwanger hat sich in Erding auf eine Weise geäußert, die er beängstigend findet und deshalb bringt er dieses Flugblatt hervor da sage ich als Journalist, wenn ich dieses Flugblatt sehen würde, ja, das hat einen Newswert. Das ist keine Frage. Ich fand schwierig, wie die Süddeutsche Zeitung dann diese Seite 3 aufgezogen hat. Weil da war für mich so eine direkte Linie von damals, dem Hubert Aiwanger damals, 1987, und dem Hubert Aiwanger heute. Das fand ich schwierig. Mhm. Aber das zu berichten, dass es ein solches Flugblatt gibt, das ist absolut, finde ich, journalistisch einwandfrei. Und ja, wenn man dieses Flugblatt eben erst 6 Wochen vor der Wahl bekommt, weil ein Lehrer es dann erst öffentlich macht, was bis dahin nicht der Fall war, ja, dann macht man es halt an dem Zeitpunkt. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Da habe ich journalistisch kein Problem. Bei den Freien Wählern gibt es jetzt viele, die sagen, da steckt eine Kampagne hinter. Selbst Hubert Aiwanger hat seinen ersten Tweet abgesetzt nach der Veröffentlichung mit Schmutzkampagnen gehen, können nach hinten losgehen. Und vor allen Dingen hat die Generalsekretärin der Freien Wähler gestern den Begriff Schmutzeleien verwendet. Und jeder, der in Bayern die Politik beobachtet, weiß ganz genau, was damit gemeint ist. Der Begriff Schmutzeleien ist ein Begriff, den Horst Seehofer geprägt hat, als er damals vor 8 Jahren bei einer Weihnachtsfeier über Markus Söder sprach, weil er sagen wollte, dieser Mann ist kein zukünftiger Ministerpräsident, weil er gerne Schmutzeleien macht. Ja. Und wenn man jetzt diesen Begriff verwendet, dann ist ganz klar, dass die Freien Wähler sagen wollen, hinter all dem steckt Markus Söder. Ob das so ist, kann keiner sagen. Denn Markus Söder sieht momentan in der aktuellen Situation auch nicht gut aus. Er steckt in einer Zwickmühle. Und ob ihm das nutzt insgesamt, diese Affäre Aiwanger, das steht noch in den Sternen. Es gibt Leute, die, Journalisten, die sagen, klar nutzt ihm das, weil so kann er sich als Kanzlerkandidat profilieren, wenn er sich hier gegen Hubert Aiwanger stellt. Ich halte das für eine gewagte These. Also ob wirklich Markus Söder dahinter steckt, das halte ich für also eher unwahrscheinlich. Aber dass die Süddeutsche Zeitung das berichtet, dass sie dieses Flugblatt veröffentlicht, das finde ich vollkommen in Ordnung.
Michael, danke dir.
Danke dir.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so finster wie jetzt war die Stimmung lange nicht. 10 Jahre lang haben wir uns in Deutschland im Aufschwung gesonnt und dabei die lange bekannten strukturellen Megabaustellen lässig beiseite geschoben. Geht doch auch so, trotz überbordender Bürokratie, mangelnder Digitalisierung, maroder Infrastruktur, schleppender Energiewende und demografischem Wandel. Und jetzt ist der Aufschwung weg. Und alles schlägt gleichzeitig voll durch. Man weiß gar nicht, wo man zuerst anfangen soll. Vielleicht wäre Bildung ja eine ganz gute Idee, denn kluge Köpfe, das war die letzten 100 Jahre immer die Währung im rohstoffarmen Deutschland. Aber auch da sieht es leider nicht so gut aus. Der Bildungsmonitor, eine Studie der wirtschaftsnahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die das Bildungsniveau in Deutschland vor allem aus einer ökonomischen Perspektive betrachtet, attestiert Deutschland eine dramatische Verschlechterung. Und zwar vor allem in den Bereichen Schulqualität, Integration, Bildungsarmut. Dabei sei es nach dem Schock der ersten PISA-Studie im Jahr 2000 noch einige Jahre bergauf gegangen. Also habe ich mich mit Andreas Schleicher zum Telefonieren verabredet.
Schleicher.
Guten Tag, Herr Schleicher, Philipp May vom Deutschlandfunk am Apparat.
Ja, guten Tag.
Andreas Schleicher ist bei der OECD in Paris, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und dort ist er Direktor für den Bereich Bildung. Und als dieser koordiniert er eben diese internationalen PISA-Studien. Wie eigentlich fast immer, wenn wir in Deutschland über Bildung und Schule reden, reden wir über Hiobsbotschaften. Jetzt gab es wieder ein verheerendes Zeugnis durch den Bildungsmonitor von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Ist das deutsche Bildungssystem wirklich so klar im Abstieg begriffen?
Also ich glaube, nach dem PISA-Schock im Jahr 2000 hat Deutschland eigentlich gezeigt, dass man das hinbekommen kann. Da hat man eine gute Reformdynamik gehabt, die wirklich einiges in Gang gebracht hat. Aber man muss ganz klar sagen, in den letzten 10 Jahren ist diese Reformdynamik praktisch zum Erliegen gekommen. Und da sieht man jetzt die Konsequenzen. Aber insofern, ich sehe das Glas halb voll. Ne? Also Deutschland hat damals gezeigt, das kann man machen, man kann da weiterkommen, aber da passiert halt zu wenig. Und unsere Schulen heute sind unsere Wirtschaft und Gesellschaft morgen. Ne? Insofern, das ist eine ganz wichtige Baustelle.
Ja, wenn man Menschen auf der Straße fragen würde, würden sie wahrscheinlich sofort 2 Dinge nennen. Lehrermangel und Überforderung durch zu viele Kinder aus Migrantenfamilien ohne Deutschkenntnisse. Sind das tatsächlich die 2 größten Probleme?
Klar, aber der Lehrermangel ist im Grunde auch ein Spiegel des Bildungssystems. Lehrkräfte werden in Deutschland ja sehr gut bezahlt. Wenn dann trotzdem keiner diesen Job haben will, dann muss man sich überlegen, wie man diesen Job spannender, interessanter machen kann. Aber klar, das ist ein großes Thema. Da muss man dran arbeiten. Bei Migration, größer werdender Vielfalt in den Klassenzimmern, Das ist ein Trend, den sehen wir seit 20 Jahren. Das ist im Grunde nicht etwas, was jetzt neu auf uns zukommt. Da haben wir im Grunde immer gedacht, das läuft irgendwie so vorbei. Aber das ist ein ernstes Thema. Da müssen sich Schulen, Lehrkräfte viel intensiver mit auseinandersetzen. Und das wird ja weiter zunehmen.
Wo müsste man denn als erstes ansetzen? Braucht es einfach mehr Geld und mehr Lehrer? Würde das schon reichen?
Ja, das wäre ein bisschen einfach. Ne? Also man muss sagen, im Grunde investiert Deutschland ja nicht schlecht in Bildung. Ne? Das Geld wird meistens nicht dort eingesetzt, wo es am meisten bewirken kann. Das ist vielleicht das Thema. Aber insgesamt denke ich, die Gesamtinvestitionen sind so in Ordnung. Zumindest sind sie im internationalen Vergleich okay. Da wird in den ersten Lebensjahren, Schuljahren vielleicht zu wenig investiert. Ich denke, da kann Deutschland mehr tun. Aber in den späteren Schuljahren, Gymnasium, da liegt Deutschland weit über dem Durchschnitt. Also insofern, das Thema ist eher die Art der Investition. Es ist auch eine Frage der Inhalte. Ne? Die Dinge, die man leicht unterrichten kann, die man leicht testen kann, die lassen sich heute leicht digitalisieren. Die Menschen, die Welt belohnt sie nicht mehr allein für das, was sie wissen, sondern für das, was sie mit dem, was sie wissen, tun können. Und ich glaube, da muss das Bildungssystem einfach strukturell anders werden. Dass wir sehr viel mehr anwendungsorientierten, projektorientierten Unterricht haben, der auch für Kinder einfach spannender wird.
Okay, jetzt habe ich mir das direkt aufgeschrieben, Art der Inhalte und Art der Investitionen. Fangen wir mal mit den Investitionen an. Wo sollte Deutschland denn investieren, wenn es am Geld ja anscheinend nicht liegt?
Also in die ersten Lebens- und Schuljahre, die frühkindliche Bildung, da muss man sagen, da hat Deutschland einiges getan, aber trotzdem, wenn Sie an die Ausbildung der Fachkräfte dort denken, auch an deren Arbeitsbedingungen, da das ist noch weit hinter dem zurück, was man heute in der Schule für selbstverständlich hält. Und da werden ganz entscheidende Grundlagen gelegt. Ne? Gerade wenn Sie haben das Thema Migration angesprochen. Ne? Klar ist, dass Kinder nur dann Erfolg haben können, wenn sie die Sprache vollständig beherrschen. Und das kann man in den ersten Jahren im Kindergarten leisten. Also da investieren. Das Zweite ist, Lernen viel individueller zu gestalten. Davon ausgehen, dass Schüler halt mit 100 unterschiedlichen Startvoraussetzungen in die Schule kommen. Das machen uns viele Länder sehr viel besser vor. Da wird zum Teil im Klassenverband unterrichtet, vieles aber auch außerhalb des Klassenverbandes geleistet. Ne? Und also das ist sehr wichtig, dass man dort investiert. Wenn man sich entscheiden muss zwischen der Größe der Klassen und der Qualität des Unterrichts, da zählt immer der Unterricht. Na, ich denke, da wird in Deutschland manchmal über die falschen Punkte gestritten. Ich sehe das auch im Bildungsmonitor, wie die Leute sagen, größere Klassen wollen wir nicht. Aber wenn Sie als Eltern dastehen, Sie wollen Ihr Kind bei der besten Lehrkraft in der Klasse haben, dann ist es relativ egal, wie groß sie ist. Ne? Mhm. Und ich denke, da kann man vieles machen. Vielleicht muss auch nicht jede Klasse gleich groß sein. Vielleicht kann man da auch ein bisschen im Grunde flexibler herangehen, auch bei den Lehrkräften, ne? Gute Fachkräfte müssen nicht immer die gleiche Ausbildung gemacht haben. Also insofern, Quereinsteiger können eine spannende Lösung werden. Das sollte keine Notlösung sein, wie das im Moment gemacht wird, sondern das sollte einfach das Arbeitsfeld spannender, durchmischter machen. Also ich denke, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, Investitionen zielgerichteter zu machen. Man muss auch sagen, in Deutschland, sehen Sie, der Bund hat relativ viel Geld, aber die Länder wollen nicht, dass er sich einmischt. Die Bundesländer bezahlen ihre Lehrkräfte gut, die Kommunen müssen die Infrastruktur, Digitalisierung bereitstellen, haben aber kein Geld und das passt irgendwo alles nicht zusammen. Das ist also nicht eine Frage der Gesamtinvestition, sondern wie können wir im Grunde alle in ein Boot bringen, dass das vorankommt.
Ja, verstehe ich. Sie sind ja in Paris, die OECD, also Sie haben natürlich auch einen guten Blick auf Frankreich, aber Sie haben einen guten Blick auf alle Länder. Aber ich frage jetzt mal direkt nach wegen Bildungsföderalismus, weil das jetzt Ihr letzter Punkt war. In Frankreich wird alles zentral gesteuert. In Deutschland haben wir eben diese verschiedenen Gewerke, die mitunter eben nicht so gut zusammenarbeiten, weil sich jeder nicht so richtig reinreden lassen will. Ist das ein großes Problem?
Das stellt sicherlich einige Herausforderungen, wenn bestimmte Bereiche aber nicht kompatibel sind oder Investitionen nicht abgestimmt werden. Aber ich denke mal, man kann auch die Abstimmung zwischen den verschiedenen Entscheidungsebenen einfach deutlich verbessern. Also es gibt föderale Bildungssysteme, denken Sie an Kanada, die sehr gute Leistung bringen. Also ich denke mal, das ist sicherlich eine zusätzliche Herausforderung. Aber auch in einem föderalen System kann man zu sehr guten Leistungen kommen. Da muss man einfach sehen, wie können wir die verschiedenen Bildungsträger besser einbinden, das besser abstimmen. Ne?
Sie haben gerade schon gesagt, mehr Flexibilität, auch Größe der Klassen wäre jetzt nicht unbedingt Ihr größtes Problem, obwohl das immer wieder als großes Problem in Deutschland genannt wird. Jetzt sprechen wir natürlich viel über den demografischen Wandel. Das heißt, wir werden weniger Lehrer haben, möglicherweise eben zum Beispiel durch die ja auch erwünschte Immigration mehr Kinder. Und Deutschland ist natürlich nicht das einzige Land mit einer alternden Gesellschaft mit ähnlichen Voraussetzungen. Wer macht es denn unter den gleichen Voraussetzungen, eben auch mit der gleichen Alterspyramide und mit dem gleichen Fachkräftemangel, dann möglicherweise besser als Deutschland?
Schauen Sie auf Estland oder Finnland, die haben eine ähnliche Demografie, bezahlen ihre Lehrkräfte deutlich schlechter als in Deutschland, aber die haben zwischen 5 und 10 Bewerbern auf jedem Platz. Das ist einfach ein spannendes Berufsfeld. Ne? Das liegt gar nicht so sehr an der Demografie, an den materiellen Arbeitsbedingungen, das liegt einfach daran, wie können wir den Menschen interessante Karrieren anbieten, wie können wir das Aufgabenfeld vielfältiger gestalten. Ne? Im Nachbarland Niederlande, da werden 90% aller Entscheidungen vor Ort in den Schulen getroffen. Das heißt, die Lehrkräfte können wirklich ihre Lernumgebung selber gestalten, sich im Grunde Gedanken machen, wie unterrichte ich die Kinder heute Morgen. In Deutschland sind es 17%. Das heißt, im Grunde Lehrkräfte sind oft so das letzte Rad am Wagen. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Wie können wir da einfach ganz andere Voraussetzungen schaffen, die Menschen, die was bewegen wollen, auch wirklich anziehen. Ne?
Und lernen wir in Deutschland überhaupt noch das Richtige? IT-Grundwissen beispielsweise, habe ich jetzt gerade gelesen, ist Deutschland im Vergleich auch zu Nachbarländern wie eben Niederlande, was Sie gerade angesprochen haben, weit hinterher. Und das wird ja wahrscheinlich eins der Zukunftsfelder sein, Stichwort KI beispielsweise.
Ja, es geht fast gar nicht mehr so sehr um das technische Wissen. Das können ganze Schüler im Grunde in Deutschland auch ganz gut. Worum es geht heute in der IT-Gesellschaft, da können junge Menschen Fakten von Meinung unterscheiden. Können Sie im Grunde, wir lernen in Deutschland oft, das Wissen unserer Zeit zu reproduzieren. Na, da lernen wir Antworten, wir lernen aber nicht Fragen zu stellen. Und das ist die große Herausforderung unserer Zeit. Im Zeichen von ChatGPT muss ich mich in diesen Unwägbarkeiten bewegen. Ich muss im Grunde selbstständig denken, mit Menschen arbeiten, die vielleicht anders sind als ich. Und das sind für mich die technologischen Kompetenzen im 21. Jahrhundert, also die technischen Fertigkeiten, da machen wir nicht so große Sorgen. Die Kinder, die können heute alle ganz gut mit der Technik umgehen. Aber wenn Sie sich überlegen, in Deutschland weniger als die Hälfte der 15-Jährigen kann zuverlässig Fakten und Meinungen unterscheiden. Warum? Weil sie in der Schule immer lernen, hier ist das Textbuch. Na, wir unterrichten in Deutschland selbst die Naturwissenschaften, die Religion. Na, wir geben den Kindern, erklären denen irgendwelche naturwissenschaftlichen Gesetze, dann lernen sie im Grunde Aufgaben lösen. Am Ende fragen wir, habt ihr das alles auswendig gelernt? Das hat nichts mit im Grunde der Idee von Naturwissenschaften zu tun. Da müssen wir uns umstellen in der heutigen. Noch einmal, die Dinge, die man leicht unterrichten kann, die man leicht testen kann, das sind genau die Dinge, die man heute leicht digitalisieren kann. Ne? Aber die verschwinden von anderen Arbeitsplätzen und der Welt. Ne?
Und da sind andere Länder auch schon viel weiter, auch Länder, die dann bei PISA-Tests, wo ja häufig genau dieses reproduzierbare Wissen wahrscheinlich dann auch abgefragt wird, dann auch besser abschneiden trotzdem?
Absolut nein. Also der PISA-Test hat ein bisschen an Fachwissen, aber die große Frage, die hinter PISA steht, kann ich wie ein Mathematiker denken? Nicht, was weiß ich, ob ich Formel oder Gleichung auswendig kann. Kann ich wie ein Naturwissenschaftler denken? Und genau das ist das, wo deutsche Schüler oft dran hapern. Ne? Das klingt Schülern in anderen Ländern deutlich besser, weil der Unterricht entsprechend aufgebaut ist. Da muss ich eben nicht die Resultate von einem Experiment auswendig lernen, sondern lerne, wie ich dieses Experiment konzipiere, durchführe und aus den Erfahrungen selber lerne. Und da entsteht das Wissen. Ne?
Okay, spannend. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für das deutsche Schulsystem und eine Maßnahme knallhart durchziehen könnten, was würden Sie machen?
Also was man relativ einfach machen kann, ist einfach mehr Freiraum vor Ort schaffen, mehr Verantwortung. Die Menschen, die vor Ort arbeiten, die Lehrkräfte, die Schulleitung einfach stärker einbeziehen in die Gestaltung ihrer Lernumgebung, ihrer Arbeitsumgebung. Da braucht man nicht mehr Geld für, da braucht man im Grunde einfach den Mut, den Leuten im Grunde mehr Möglichkeiten zu geben. Und ich glaube, da hat man schon viel erreicht.
Herr Schleicher, interessantes Gespräch. Danke Ihnen.
Bitte sehr.
Ja, tut mir leid, hätte ein bisschen besser sein können, die Telefonqualität gerade im Gespräch mit Andreas Schleicher. Aber was er gesagt hat, das fand ich wirklich hochinteressant und war ja gar nicht mal so pessimistisch. Denn es gibt Wege aus der Bildungsmisere auch für Deutschland und auch der Lehrermangel hier ist nicht in Stein gemeißelt. Man muss nur die richtigen Schlüsse ziehen, sagt Andreas Schleicher. Wir fanden es sehr interessant und mit wir meine ich Jasper Barnberg, der Redakteur dieser Folge von der Tag und ich natürlich, Philipp May ist mein Name. Wenn Sie es auch interessant fanden oder gerade nicht interessant fanden, dann können Sie uns gerne was schreiben. dertag@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über Feedback in jede Richtung. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.